Das Thema heute: Warum ist das Supermarktregal immer voll? Und der Untertitel: Ernte ist das Resultat von Gottes Fürsorge. Es ist ja etwas Berührendes, Ernten selber mitzuerleben, die selbst angebauten Früchte zu genießen. Als Kind habe ich jahrelang, manchmal auch widerwillig, immer im Herbst in der Apfelplantage meines Onkels mitgeholfen bei der Ernte. Und das hat mich schon tief geprägt. Im Sommer, im vergangenen Sommer, bin ich mit dem Rad gefahren am Abend. Dabei habe ich einen Freund getroffen, der mit dem Mähdrescher gefahren ist und Getreide gedroschen hat. Ich bin dann ein bisschen auf dem Mähdrescher mitgefahren, teilweise aber auch vor dem Mähdrescher vorne weggegangen, weil sich ein paar Rehkitze in diesem Getreidefeld versteckt haben. Ein paar Wochen jetzt zuvor, im September, konnte ich einige Tage, wenigstens für ein paar Stunden, bei der Weinlese mithelfen. Und das ist schon ein schönes Gefühl, diese reifen Trauben abzuschneiden. So etwas in den Händen zu halten, was so gewachsen, was geworden ist, was Gott geschenkt hat. Wenn man so Ernte miterlebt, das schafft ja einen emotionalen Bezug auch zu Lebensmitteln. Wir konnten in diesem Sommer auch jeden Tag eine reife Gurke aus unserem Garten ernten. Das schafft Beziehungen, die man nicht hat, wenn man immer nur im Supermarkt mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Wenn man sich mit Ernte beschäftigt, dann kommt einem heuer natürlich unweigerlich auch die Situation im Sommer in der Po-Ebene in den Sinn. Dürre und Missernte haben das Zepter in diesem Jahr geschwungen. Ernte in diesem Jahr hat sich für viele auch als etwas Furchtbares eingeprägt, weil es eben eine Missernte geworden ist. Wenn man über Ernte nachdenkt, auch wenn alles hier so schön gedeckt ist, gehen die Gedanken auch in die Ukraine, wo die Ernte als Waffe eingesetzt wird. Die Gedanken gehen nach Afghanistan oder nach Somalia, wo Menschen kaum etwas zu essen haben. Wo sie das, was wir hier feiern, Ernte, nicht oder nur ganz wenig überhaupt erleben und erfahren dürfen. Warum sind die Supermarktregale immer voll? Ehrlich gesagt, ich denke kaum über diese Frage nach. In den letzten Monaten habe ich schon ein paar Mal darüber nachgedacht, weil ich eben Lücken erlebt habe. Margarine, ich weiß nicht warum, war nicht zu bekommen. Wenn wir jetzt so in der Krise leben, wird uns ein bisschen bewusst, dass manches doch nicht so ganz selbstverständlich ist, wie wir uns daran gewöhnt haben. Wir werden uns darüber bewusst, dass es ein ganz, ganz komplexes System ist, das verantwortlich ist, dass das Supermarktregal immer gefüllt ist. Es ist ein System, das wir Menschen geschaffen haben. Aber hinter diesem System von Logistik und Produktion und so weiter, das wir geschaffen haben, steht Gottes Fürsorge, steht sein Handeln. Gott ist es, so verstehen wir es als Christen, der jedes Jahr eine Ernte ermöglicht und der dafür sorgt, dass das Supermarktregal gefüllt ist. Ich würde sagen, in unserem Fall, in unseren Breitengraden, eigentlich ein bisschen überfüllt ist auch. Bei manchen Produkten weiß man ja gar nicht, was man wirklich wählen soll. So vieles gibt es. Wir wollen uns mit dieser Tatsache, dass Gott hinter den gefüllten Supermarktregalen steht, darüber wollen wir uns in dieser Predigt auseinandersetzen. Die Tatsache, dass Gott die Ernte schenkt, hat eben, wie gesagt, Auswirkungen auf das, was bei uns täglich am Tisch steht. Aber diese Tatsache, dass Gott die Ernte schenkt, das hat auch Auswirkungen auf unsere seelische Verfassung. Ein gedeckter Tisch, das macht etwas mit unserer Seele. Ein leerer Tisch, das macht ebenfalls etwas mit unserer Seele. Und natürlich genauso mit unserem Glauben. Erster Gedanke, Jahreszeiten, die grundlegende Verfügung Gottes. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 8, den Vers 22. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gottes Verfügung damals nach dieser globalen Flutkatastrophe schafft für uns eine berechenbare Welt. Eine Welt mit einem Jahreszyklus, auf dem wir uns verlassen können. Ein Jahreszyklus, der für unser ganzes Leben, aber auch für die Ernte entscheidend ist. Ohne Jahreszyklus keine Ernte. Ohne Gottes Wirken, nachdem wir gesät haben, keine Ernte. Diese Verfügung Gottes, die wir sozusagen selbstverständlich annehmen, sie gilt genauso trotz Klimawandel, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, trotz Klimawandel, sie gilt trotz Naturkatastrophen, die sich ja alle auf die Ernte auswirken. Ja, stimmt, wir Menschen zerstören unsere Lebensgrundlage selbst. Ja, es stimmt, Gottes Gericht zielt auf unsere Lebenswelt ab. Im zweiten Gerichtszyklus im Buch der Offenbarung können wir das nachlesen. Die Gerichte Gottes zielen auf unsere Lebenswelt, auf unsere Umwelt ab. Und trotzdem bleibt diese alte Verfügung Gottes, die Saat und Ernte garantiert, aufrecht. Als Landwirte, als Konsumenten dürfen wir uns auf diese Verfügung Gottes von damals noch heute verlassen. Keine Katastrophe, kein Klimawandel wird sie außer Kraft setzen können. Obwohl unsere Ernte durch manches von dem beeinträchtigt wird. Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns gerade in Zeiten der Inflation, in Zeiten der Unsicherheit, uns das ganz neu bewusst machen. Die Gottesverfügung ist Grundlage für unser Leben. Der zweite Gedanke. Säen und Düngen reicht nicht. Gott sorgt für die Ernte. Wir lesen im Psalm 65 im Vers 12 folgendes. Du schenkst eine reiche und gute Ernte. Sie ist die Krönung des ganzen Jahres. Wenn wir den ganzen Abschnitt lesen, was ich gleich tun werde, dann erkennen wir Gottes Wirken in diesem ganzen Zusammenhang. Ich lese also aus Psalm 65 die Verse 10 bis 15. Du sorgst für das Land. Du machst es reich und fruchtbar. So lässt du das Korn für die Menschen wachsen. Gott, deine Bäche sind immer voll Wasser. Du feuchtest die Furchen, du ebnest die Schollen, du tränkst die Felder mit Regengüssen und segnest, was auf ihnen sprießt. Mit guten Gaben krönst du das Jahr. In deinen Spuren lässt du Überfluss zurück. Die Steppe füllt sich mit üppigem Grün, die Hügel hallen wieder von Freudenrufen, die Weiden schmücken sich mit Herden, die Täler hüllen sich in wogendes Korn. Alles ist voll Jubel und Gesang. Der Psalm macht ganz deutlich, wovon eine erfolgreiche Landwirtschaft, wovon eine erfolgreiche Ernte abhängt. Zuerst heißt es hier, Gott sorgt für das Land. Man muss das so sagen, Gott hat sich dem Land zugewandt. Natürlich geht es hier im Psalm um Israel. Ich meine aber, wir dürfen das genauso für uns hier im Südtirol annehmen. Was hier geschrieben ist, ist ja keine Verheißung, sondern es ist einfach eine Tatsache des Handelns Gottes. Und deswegen dürfen wir für uns auch davon ausgehen und damit rechnen. Gott ist es, der das Land fruchtbar macht. Gott ist es, der alles wachsen lässt. Ja, das sind banale Gedanken. Und trotzdem hängt unsere ganze Existenz daran. Natürlich, Düngen hilft mit. Das Feld bearbeiten ist notwendig, keine Frage. Und trotzdem, so schreibt es hier der Psalmist, für die Ernte ist Gottes Fürsorge notwendig. Es heißt hier, Gott sorgt für genügend Wasser. Wasser war und Wasser ist im Land Palästina natürlich ein ganz sensibles Gut, ein kritischer Punkt. Ohne Wasser geht nichts. Und plötzlich ist es ja auch bei uns so. Südtirol natürlich immer, die Wahlwege beweisen das ja, man muss sorgfältig mit Wasser umgehen. Aber auch in der reichen Po-Ebene, plötzlich ist Wasser der ganz, ganz kritische Punkt. Hier im Psalm ist von Gottes Bach die Rede, von Gottes Fluss. Das ist mehr als ein Fluss mit Wasser, ein Bach mit Wasser. Das ist Gottes Lebensstrom, Gottes Segensstrom. Wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel davon. Der Psalmschreiber macht hier die tieferen Zusammenhänge von Saat und Ernte, die tieferen Zusammenhänge der Landwirtschaft uns deutlich. Wir Menschen hängen alle vom Bach Gottes, vom Lebensstrom Gottes ab. Zu dieser Dimension sozusagen haben die meisten Menschen keinen Zugang, weil sie diesen Lebensstrom nicht in ihrem Glauben oder durch Glauben erfassen können. Für uns als Nachfolger von Jesus ist es aber die entscheidende Dimension in gewisser Weise. Weil wir vom Lebensstrom Gottes abhängig sind, deswegen beten wir um Regen, ernsthaft. Es macht ja erst Sinn, weil Gott uns diesen Lebensstrom gibt, weil wir von ihm abhängig sind, um Regen zu beten. Wir beten ernsthaft um Gottes Schutz, wenn ein Hagelwetter sozusagen am Himmel uns bedroht. In den Versen 13 und 14 dieses Textes sehen wir das Resultat. Die Steppe blüht, die Weiden sind voller Tiere, die Täler sind voller Getreide. Alles ist im Überfluss vorhanden, so schreibt uns der Psalmschreiber. Ich möchte hier kein Idealbild zeichnen. Man hat fast das Gefühl, hier wird ein Idealbild gezeichnet mit schönen, schönen Worten. Aber es zeigt das Resultat von diesem Segensstrom Gottes auf. Es schmerzt mich, es verstört mich, wenn ich lese, dass in manchen Gegenden in Afrika in Zukunft ein Leben nicht mehr möglich sein wird, weil es kein Wasser mehr dort geben wird. Und das ist richtig, wenn uns solche Dinge verstören. Auf der anderen Seite stehen Freude und Jubel, Gesang als Folge dieser reichen Ernte, dieser überfließenden Ernte. Und das bringt der Psalm zum Ausdruck. Die Ernte wird beschrieben und es gibt einen Jubel, eine Dankbarkeit, eine Freude. Das scheint irgendwie so selbstverständlich, dieser Zusammenhang. Aber Jesus geht auf ein Phänomen ein, dass all das, diese Freude und diesen Jubel über die Ernte überschattet, die Sorge. Ich lese aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 26. Und hier liefert Jesus einen Bestätigungsbeweis für Skeptiker. Wir lesen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Als Menschen arbeiten wir für unsere Ernährung, für unsere Bekleidung, für unser Haus und machen uns dabei Sorgen. Dieses oder jenes könnte schief gehen. Eine schlechte Ernte, Inflation, bestimmte Umstände könnten unser Wohl und unseren Wohlstand sozusagen gefährden, reduzieren. Und das Wort Wohlstandsgefährdung oder dass der Wohlstand zurückgehen könnte, das geistert ja in den Medien herum, wie so eine Bedrohung. Was? Unser Wohlstand könnte sich vermindern? Die meisten von uns haben Arbeit. Die meisten von uns geben unser Bestes. Und trotzdem sorgen wir uns dabei, wie es mit grundlegenden Dingen wie Energie und Lebensmittel weitergeht. Wir machen uns Sorgen. Heutzutage ist ja alles ein Renner, alles wird gekauft, was uns Menschen unabhängig macht von Gas oder Strom. Wir machen uns Sorgen. Jesus unterbricht hier diese Denkweise des Sorgens. Und zwar verneint er nicht die Notwendigkeit der Arbeit, damit wir etwas zu essen haben. Er verneint auch nicht die Vorsorge, die Weitsicht. All das verneint er nicht. Aber sein Argument gegen das Sorgen, das wir täglich tun, ist, Gott sorgt für unsere Bedürfnisse. Und das reicht. Unser Sorgen ist sozusagen völlig unnötig zu dem, was Gott schon an Sorge für uns selber hat. Wir dürfen uns ihm in seiner Sorge für unser Leben anvertrauen und wir müssen uns dazu parallel nicht auch sorgen. Das ist einerseits ein Misstrauensvotum Gott gegenüber, wenn wir uns doch sorgen. Ich bin nicht sicher, ob du wirklich genug für mich sorgst, deswegen muss ich es auch tun. Und diese Sorgen ist ja etwas völlig Irrationales. Wenn wir auf dieser Seite die Aussage haben, Gott, von dem sowieso die ganze Ernte und unser Leben abhängt, sorgt für uns. Jesus bringt dazu einen Beweis. Er sagt, Gott sorgt auch für die Vögel, die sich keine Lebensmittel anbauen, die keine Ernte einbringen, die sich keine Sorgen machen. Sie haben alles, weil Gott sich um sie kümmert. Und dann kommt sozusagen ein Nachsatz von Jesus, der heißt, wir als Menschen sind doch viel mehr wert als Vögel. Und das bedeutet, Gott wird sich noch viel mehr um unsere Bedürfnisse kümmern, als um die Bedürfnisse der Vögel, weil wir ihm viel mehr wert sind. Wir werden von Gott selbst eingeladen, seinem Sorgen für uns zu vertrauen und das eigene Sorgen einfach mal zur Seite zu lassen. Nach diesem kleinen Zwischenabschnitt sind wir so weit, dass wir uns über Freude und Dankbarkeit etwas Gedanken machen. Es gibt ja überall in der Welt, Karl hat das schon erwähnt, Erntedankfeste. An diesem Wochenende wird ja das Traubenfest im Iran gefeiert. Gott leitet uns ebenfalls an, die Ernte zu feiern. Man könnte vielleicht sagen, wenn auch indirekt. Ich lese aus dem Buch, 2. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 16. Wenn die ganze Getreideernte eingebracht ist, sollt ihr das Pfingstfest feiern. Und im Herbst, wenn ihr die Früchte von euren Weinstöcken und Bäumen abgelesen habt, das Fest der Lese. Und dieses Lesefest ist das Laubhüttenfest. Wir haben im Neuen Testament keine Anweisung, bestimmte Feste zu feiern. Aber das Prinzip zu feiern, das bleibt. Wenn wir ein Fest feiern, dann bedeutet das ja, wir kommen ganz bewusst zusammen, um innezuhalten, um den Alltag zu unterbrechen. Das Fest hier, das von dem Gott spricht, ist nach der Arbeit dran, nach der Ernte. Es geht hier nicht um die Belohnung für die Arbeit. Wir belohnen uns selber, indem wir ein Fest feiern. Es geht darum, dass wir innehalten, darüber nachdenken. Woher kommt denn das alles, was wir ernten durften? Wir haben die Ernte eingebracht, weil Gott sie in seiner Fürsorge ermöglicht hat. Feiern heißt ja auch, etwas als besonders zu würdigen, so wie wir das heute vom Alexander auch erlebt haben. Er hat auch jemanden gewürdigt. Also ein Fest feiern heißt, etwas als etwas Besonderes zu würdigen. Und eben beim Fest der Ernte würdigen wir all das, was wir ernten durften. In der Nähe von dort, wo wir wohnen, gibt es jedes Jahr in einer Ortschaft ein Winzerfest. Und in diesem Fest steht im Mittelpunkt ja das, was gewürdigt wird, der Wein. Im Alten Testament werden die Israeliten dazu angehalten, die Feste bewusst vor Gottes Gegenwart zu feiern. Gott gibt ihnen ja wirklich den Auftrag, in seiner Gegenwart zu schlemmen. Anders kann man es nicht zum Ausdruck bringen. Und das zeigt einen weiteren Aspekt des Erntedankfestes, das Gedenken. Es ist ein Fest des Gedenkens. Das Gedenken als an Gott den Schöpfer, an Gott den Erhalter, an Gott den Ermöglicher, an Gott den Fürsorger. Innehalten, anschauen, an Gott gedenken. Schließlich bedeutet Feiern auch fröhlich sein, eine positive und dankbare Stimmung zu erleben. Auch unsere Emotionen brauchen Nahrung. Und die dankbare Stimmung sozusagen ist Nahrung für unsere Seele. Die dürfen wir aus dem Gedenken an Gott, dem bewussten Feiern über die Ernte, uns zufügen sozusagen, diese Nahrung für die Seele. Vielleicht ist das Bedeutendste beim Feiern die Dankbarkeit. Mit bewusstem Feiern pflegen wir unsere Dankbarkeit, die Dankbarkeit Gott gegenüber. Dankbarkeit für die Ernte, die durch Gottes Fürsorge möglich ist. Man muss wirklich sagen, Dankbarkeit ist wie ein Zaubermittel für unser Leben. Diese innere Dankbarkeit ist wichtiger für unsere körperliche Gesundheit, als wir überhaupt ahnen können. Ein dankbares Herz bewirkt einen gesunden Körper. Das ist jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber genau darum geht es. Dankbarkeit ist auch so ein dominanter Faktor für unsere Lebenseinstellung, für unsere Lebenshaltung, die wiederum wichtig ist für die Gesundheit unserer Seele. Dankbarkeit gegenüber Gott ist so wesentlich für einen gesunden Glauben an Gott. Man kann auch sagen, Dankbarkeit ist die Grundlage des Genießens. Es gibt Menschen, die genießen und werden nie satt, weil diese Dankbarkeit in ihnen fehlt. Und wir als Christen dürfen genießen, wir dürfen genießen. Und auf dieser Grundlage der Dankbarkeit, auch wenn es weniges ist, was wir genießen, dann gibt es unserer Seele wirklich diese Befriedigung. Die Dankbarkeit ist die Grundlage. Nach diesem Reigen an Gedanken möchte ich nochmal zusammenfassen und eine Anwendung nochmal auf den Punkt bringen. Eine Anwendung für mein Verständnis, für dein Verständnis. Ernte ist möglich, weil Gott die Voraussetzungen schafft, dass Landwirtschaft und Gartenarbeit erfolgreich sind. Also die Grundlage meines Lebens ist Gottes Fürsorge. Das ist die Anwendung für unser Denken. Wir dürfen uns das immer wieder bewusst machen. Die Anwendung für meine und deine Emotionen. Du und ich, wir sind Gott so wichtig, dass er mich und dich versorgt. Auch das darfst du dir immer wieder zusagen. Gott bin ich wichtig, deswegen versorgt er mich. Pflege Dankbarkeit, pflege das Genießen als Lebenshaltung. Das bringt, wie ich schon gesagt habe, deinem Glauben Gesundheit, deiner Seele und deinem Körper. Dann Anwendung für mein Gewissen, für dein Gewissen. Sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln. Wenn Gott durch seine Fürsorge die Ernte ermöglicht, dann gebe ich aus Respekt diesem Gott gegenüber, seinem Handeln, dann gehe ich nicht verschwenderisch mit Lebensmitteln um, sondern sorgfältig. Weil das wäre sonst eine Missachtung von Gottes Fürsorge. Dann die Anwendung für meinen Willen. Ich entschließe mich nicht nur dazu, weitsichtig einen Vorrat anzulegen, sondern ich entschließe mich ganz bewusst immer wieder dazu, Gott zu vertrauen in diesen unsicheren Zeiten der Inflation. Ja, wenn wir auf YouTube unterwegs sind oder auch sonst wo in den Nachrichten, überall hören wir Szenarien, ja, wir werden das verlieren, das könnte uns abhanden kommen und so weiter. Ich verzichte im Vertrauen auf Gott ganz bewusst auf Aktionen, die auf Panik beruhen. Hopp, ich werde alles verlieren, ich muss schnell handeln. Ich verzichte im Vertrauen auf Gott, auf Aktionen, die aus Panik heraus beruhen. Ich entschließe mich, im Vertrauen auf Gott und seine Fürsorge gelassen zu bleiben. Ja, der Erntedank heuer ist auch eine Bewährungsprobe für unseren Glauben. Vertrauen wir, vertraust du in diesen unsicheren Zeiten Gottes Fürsorge, vertraust du dich dieser Fürsorge an? Das ist eine Frage der Bewährungsprobe des Glaubens. Amen.